Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute findet hier ein Jubiläum statt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es handelt sich um die 200. Blaue Stunde und aus diesem Grund gestatte ich mir einen persönlichen Blick darauf. Ich bin Wiesbadenerin, hier aufgewachsen und habe immer hier gelebt, aber was die Stadt betrifft, war ich von großer Ignoranz. Ich bekenne es. Das hat sich in den letzten 15 Jahren und 200 Sendungen geändert und deshalb möchte ich Ihnen heute erzählen, wie ich durch meine Gäste mit ihren ganz unterschiedlichen Themen meine Heimatstadt entdeckte und kennenlernte. Ein paar Beispiele dafür aus dem Archiv, aus meiner persönlichen Wundertüte. Wiesbaden fand ich schon immer schön. Und deshalb steht heute an erster Stelle Jörg Jordan, der ehemalige Stadtentwicklungsdezernent. Als Sie Stadtentwicklungsdezernent wurden, das war 1973, da lagen die Pläne des Architekten Ernst May, aus Wiesbaden eine autogerechte Stadt zu machen, seit 10 Jahren vor. Die Villen in Wiesbaden-Ost sollten weg, ich glaube, das waren 150. Das Bergkirchenviertel sollte weg, eine Autobahn sollte die Stadt zerteilen. Das alles ist ja gruselig, wenn man das heute so hört, besonders. Ja, und dann kamen Sie. Ich muss sagen, Herr Jordan, Sie sind mein Held, denn Sie haben Wiesbaden gerettet.
Also ich war das nicht alleine, das müssen wir doch mal festhalten. Ich hatte das Glück, ich war damals in der jungsozialistischen Organisation, in der auch der spätere Oberbürgermeister Exner zum Beispiel sich engagiert hat, oder eben auch der Herr Burgett, aber auch zum Beispiel der Michael von Poser.
Achim Exner hat ja auch ein Haus besetzt. Er sagt,
ja, da war ich auch dabei.
Mit einem gewissen Stolz, ja, Sie sind die ersten Hausbesetzer in Wiesbaden gewesen.
Ja, da war ich auch dabei. Das heißt, wir haben mit dieser Hausbesetzung eben aufmerksam machen wollen auf diese verrückten Pläne, die von den Stadtvätern ja schon beschlossen waren und Stadtmüttern. Nämlich eigentlich hat der Ernst May, wenn man so will, und das genau analysiert, das ist ja alles noch in Buchform auch veröffentlicht, was er damals wollte, eigentlich den Selbstabriss der ganzen Stadt, soweit sie älter ist, vorgeschlagen. Dagegen haben wir uns gewehrt. Und der Professor Leibrand, der dann engagiert war für die Verkehrsplanung, der plante dann diese autogerechte Stadt mit der Brücke über den Kurpark als, sagen wir mal, besonders dramatisches Beispiel, aber realisiert worden ist in diesem Zuge zum Beispiel auch die Hochbrücke am Michelsberg, die meisten Wiesbadenerinnen und Wiesbadener ja noch in Erinnerung haben. Und wir alle haben ja dieses Freudenfest, denke ich, auch gefeiert, als sie dann vor ein paar Jahren endlich wieder abgerissen werden konnte.
Das ist alles unvorstellbar. Was die Bomben auf Wiesbaden nicht geschafft haben, nämlich die schönen, wichtigen Teile von Wiesbaden zu zerstören, das hätte dann passieren sollen in den 60er Jahren. Wie ist das überhaupt möglich?
Naja, man muss einfach, glaube ich, ein bisschen den Zeitgeist schon in Rechnung stellen.
Wie war der Zeitgeist?
Man kann das vielleicht auch so deutlich illustrieren. Wiesbaden war immer eine konservative politische Stadt, vor dem Krieg erst recht und auch nach dem Krieg zunächst. Und 1964 bekam die SPD hier zum ersten Mal die absolute Mehrheit. Und sie bekam es mit einem Programm, das gestützt auf May und Leibrand gesagt hat, wir schaffen diesen Plan in die Realität, wir schaffen das moderne Wiesbaden. Und man muss sich einfach vorstellen, das moderne Wiesbaden ähnelte dann in den Gedanken dem, was sich ja in vielen Städten in der Zeit getan hat. Sie müssen sich die Schulen der damaligen Zeit angucken, die sind alle fensterlos und so. Das heißt, es ist eine ganz bestimmte Stadtentwicklungs- und baugeschichtliche Mode. Und als die Wiesbadener SPD gesagt hat, wir machen das so, da bekam sie aus der Stadtgesellschaft unendlich viel Zuspruch und wurde die Mehrheitspartei. Und 8 Jahre später, also nur in einem Zeitraum von 8 Jahren, da hatten wir dann als Jungsozialisten diese Meinung innerhalb der SPD niedergekämpft, kann man schon sagen, und eine Stadtentwicklungspolitik der Stadterhaltung durchgesetzt und haben eine ganz neue Liste gebildet, in der die Jusos praktisch die Hälfte der Kandidaten stellten und nur noch wenige aus der früheren Zeit dabei waren. Da bekam die SPD wieder die absolute Mehrheit und zwar noch viel deutlicher als 1964. Und das hing eben damit zusammen, dass die CDU zu dem Zeitpunkt immer noch auf diesen alten Beschlüssen beharrte. Und dass also, ich sag mal, der Paradigmenwechsel in der Gesellschaft, der in den 60er Jahren anfangs so war, dass die Leute gedacht haben, weg mit dem alten Gelärsch. Und am Ende 1972, am Ende, der, als denen dann bewusst wurde mit den ersten Abbruchmaßnahmen, was da drohen würde, da gab es dann den Wandel. Dann wurden plötzlich die historischen Dinge wieder interessant. Dann gab es plötzlich wieder eine Rückbesinnung auf die auch ästhetischen Werte einer alten Stadt.
Gerade ist das neue Werk von Jörg Jordan erschienen. Der Titel Jahrhunderterbe Wiesbaden. Und es geht um Stadterneuerung in der Stadt des Historismus. Jordan plädiert für die abermalige Bewerbung Wiesbadens als Weltkulturerbe. Unsere Stadt, die Perle des Historismus, Boomtown des 19. Jahrhunderts, war einmal reich und berühmt. In welchen Dimensionen ist uns heutigen gar nicht mehr bewusst. Der Autor und Kulturpreisträger Hans-Dieter Schreb weiß alles darüber. Ein wunderbares Bilderbuch war erschienen, das uns in eine glanzvolle Phase unserer Stadt zurückversetzt und in dem man stundenlang lesen kann. Es heißt Kaiserzeit, geschrieben von Hans-Dieter Schreb, ausgestattet mit alten Wiesbaden-Postkarten, die der Journalist Detlef Schaller im Bazar von Istanbul entdeckt hatte. Das prächtige Buch erzählt von der Bedeutung, die Wiesbaden einmal hatte. Sie war wirklich eine Weltkurstadt. Hans-Dieter Schreb.
Ja, das ist ganz richtig gesagt. Es war eben bedeutender als Monte Carlo zu dieser Zeit. Ja? Also die französischen Kurorte und die belgischen, die waren längst überholt. Und es gab 100.000 Einwohner, aber 200.000 Kurgäste. Und die Kurgäste blieben ja nicht zwei Tage, oder die waren ja oft monatelang hier. Also die Stadt wurde durch diese Kurgäste praktisch verdoppelt oder verdreifacht.
Ihrem Buch habe ich entnommen, dass es damals ungefähr 300 Hotels gab. 50 davon waren 5-Sterne-Hotels, das muss man sich mal vorstellen zum Vergleich. Heute gibt es 2. Ja. Also 50 damals, und das heißt also viel Luxus.
Naja, die Stadt war wirklich die reichste Stadt im Reich. Und glückseligerweise wurde sie dann 1918 auch die ärmste, aber damit wollen wir ja nicht schon, haben wir das trübste Kapitel schon hinter uns damit. Aber jedenfalls in ihrer Glanzzeit um 1900 war hier ein Reichtum versammelt, den man eigentlich noch erkennen kann, wenn man auf den Nordfriedhof geht und da die großen Monumente anguckt oder auch die Häuser, die am Nerobergstraße und überall stehen, sind ja noch Beweise für diesen Reichtum aus dieser Zeit. Ja, warum ausgerechnet Wiesbaden? Die Stadt hatte natürlich eine lange Tradition als Kurstadt.
Kam man nach Wiesbaden hauptsächlich zu Kur oder war das doch eher Urlaub? Und man hat das damals Kur genannt, so wie Wellness heute.
Naja, wenn Sie es jetzt nur nach dem Erholungseffekt sehen, da, ich kann das natürlich nicht genau quantifizieren, aber ich nehme an, das war ein kleinerer Teil. Der entscheidende Teil war, dass man gesehen wurde, dass man Leute kennenlernte, dass man Leute wieder traf oder dass junge Frauen verheiratet wurden und so etwas. Das war der ganz entscheidende Aspekt dieses Aufenthaltes in Wiesbaden.
Sie zitieren in Ihrem Buch aus den Gästebüchern der Rose. Das hat mir sehr gefallen, weil beim Lesen sofort Fantasien entstehen. Ich lese mal vor, wer dort war. Die Fürstinnen Galizin, Bloff, Trubezkoi, Dolgoruki, Schahawotska, Stresnev, die Prinzessin Mingrazi aus Kaukasien, der Prinz Mirski aus Polen, der Fürst Basil von Repnin, Prinz und Prinzessin Schatzkowski, Fürst Zubowski und Prinz Davidov, die Grafen Bobinski, Palen, Hendrikow und Potocki und so weiter und so weiter. Das klingt doch alles nach Operette.
Naja, gut, die Leute waren reale Figuren, dass sie halt heute uns ein bisschen komisch erscheinen. Ja, woran liegt es? A, an dem Titel, und B, weil wir dieses Leben gar nicht mehr uns vorstellen können, dieses Leben in Stände eingeteilt, ja, dass der Adel eben so hoch über dem normalen Menschen steht.
Warum hatte denn Wiesbaden, dieses prächtige Wiesbaden, diese Anziehungskraft? Welches Lebensgefühl erwarteten denn die Gäste?
Naja, es läuft nach dem Prinzip, wo Tauben sind, fliegen Tauben hin, ja. Also, wenn der Sohn so dahin kommt, und speziell Kaiser Wilhelm, das war ja ein Magnet für uns, das war ja ein besseres Werbemaßnahme, hätten die Wiesbadener ja nicht haben können, als den Kaiser Wilhelm einzuladen, beziehungsweise der kam ja freiwillig. Das war ja, der war ja Gold wert, der Mann, für Wiesbaden. Und ja, was erwarteten sie? Sie erwarteten allen, naja, sie haben außer der schönen Landschaft natürlich auch eine gewisse rheinische Lebensart hier vorgefunden. Das darf man ja nicht gering achten. Es gab alle möglichen Vergnügungen. Es gab aber erstklassige Musiker. Ja, mit dem Theater war es nicht ganz so toll, aber war so schlecht auch nicht. Aber die Musik konnte sich international sehen lassen, die Orchester, die hier in Wiesbaden A, ansässig waren, B, gespielt haben. Also insofern hat es auch kulturell was geboten. Ja, und es war nicht nur nach Feierabend ein Schlüsschen Wein trinken und im Rheingau mit der Kutsche umherfahren. Nein, sie konnten damit auch renommieren, wenn sie sagen, ah, ich war in Wiesbaden, habe das und das gehört. Selbst Caruso ist ja hier aufgetreten.
Nach dem 1. August 1914 war alles vorbei. Die ausländischen Gäste wurden ausgewiesen, der Erste Weltkrieg hatte begonnen. Von diesem Schlag hat sich die Kurstadt nie wieder erholt. Und noch heute fragen sich viele nach der Identität der Stadt. Der Krieg und die anschließende Nachkriegszeit brachte der Stadt Elend, Not und Armut. Heinz-Jürgen Hautzel, früher Chefredakteur des Wiesbadener Tagblatt, hat im Archiv nachgelesen, was die Zeitung in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, die man später die Goldenen nannte, geschrieben hat. Wiesbaden vor 100 Jahren, so der Titel seiner Kolumnen. Wir gehen ins Jahr 1922. Mit welcher Ausgangslage haben wir es denn zu tun? Januar 1922, wie war die Stimmung in Wiesbaden? Ein eiskalter Winter, aber die Menschen hoffnungsfroh?
Ich sag mal so, ich glaube, dass 1921 nach Kriegsende eine ganze Reihe von Hoffnungssignalen ausgesendet hatte. Da wurde richtig noch gefeiert. Ich sag jetzt mal Andreasmarkt oder Fasnacht, da gab es durchaus viele große Veranstaltungen. Das hat sich dann 22 leider nicht fortgesetzt. Relativ schnell wurde den Menschen klar, dass dann 22 die wirtschaftliche Situation sich verschlechterte immer weiter. Gut, im Sommer gab es keine Heizprobleme, aber für den Winter 22, 23 hatten die Menschen schon erheblich Respekt oder Sorge. Viele wussten nicht, wie sie diesen Winter überstehen sollten, wie sie das finanziell stemmen sollten. Es gab ja auch damals ein städtisches Rettungspaket, das da beschlossen worden ist. Auch das kennen wir heute und das war dann schon die Lage, die sich dann 22 verschlimmerte.
Aber das wusste man im Januar 1922, das glücklicherweise noch nicht.
Genau.
Die 20er Jahre firmieren im öffentlichen Bewusstsein ja gern als golden. Ob es die auch in Wiesbaden gegeben hat, werden Sie uns noch erzählen, Herr Hautzel. Aber zuerst wollen wir uns mit den drängenden Themen beschäftigen, die die Wiesbadener umgetrieben haben. Zuerst jenseits der großen Politik die Lebenswirklichkeit der Menschen, Armut, Mangel und wirtschaftliche Not bestimmten das Lebensgefühl.
Ja, das ist sicher so, dass die Menschen, sie konnten das wirklich nicht ahnen, was auf sie zukommt zunächst. Und dann, es waren ja große Unruhen. Die politische Situation, die Regierungen haben ständig gewechselt oder Minister wurden ausgetauscht. Es gab keine sicheren Mehrheiten. Wir haben Krisen gehabt an vielen Orten in Europa, an vielen Stellen in Europa, nicht nur in Deutschland. Eine Konferenz hat die andere gejagt. Genua, Lausanne, Paris, London, immer wurde in Konferenzen debattiert, was machen wir, wie können wir die Situation retten. Die Alliierten haben durchaus erkannt, dass die Reparationsforderungen und ein dann daraus folgender wirtschaftlicher Zusammenbruch in Deutschland auch sie selbst treffen könnte. Zumindest haben die Unternehmen nicht davon profitiert. Also die Unternehmen in England oder Frankreich haben nicht davon profitiert, wenn es der deutschen Wirtschaft schlecht geht. Und trotzdem haben die Franzosen natürlich eine rigorose Reparationspolitik betrieben, ihre Forderungen immer weiter versucht durchzusetzen mit immer strengeren Restriktionen. Und die Engländer und die Amerikaner haben dann nur halbherzig sich dagegen gestellt.
Und die Folge war klar, Sie haben es gesagt, die Preise stiegen rasant, besonders die Energiekosten. Damit befasste sich die Zeitung schon in den Sommermonaten, obwohl es Sommer war, und meldete im Juli galoppierende Geldentwertung.
Ja, das betraf ja auch die Lebensmittel, also Grundnahrungsmittel wie Brot und Milch. Man hat ja dann auch rationiert, man hat angefangen, über Brotkarten die Verteilung vorzunehmen. Die Bauern haben ständig die Preise erhöht. Jede Woche stand damals im Tagblatt eine Übersicht über die Preise sowohl des Viehmarktes als auch des Wochenmarktes, um den Menschen einen Überblick zu verschaffen. Und Sonderangebote, damals war Hart so etwas wie ein erster Supermarkt hier mit mehreren Filialen, und die hatten dann wirklich Meldungen, wenn sie einen Waggon Kaffee bekommen haben, stand es als Anzeige in der Tafel, wir haben einen Waggon Kaffee, wir geben ab Kilo zu so und so viel. Das ging zu der Zeit noch, da hat es noch Sinn gemacht. Gegen Ende des Jahres waren solche Anzeigen mit Preisangaben fast lächerlich, weil die Preise an jedem Tag gestiegen sind, enorm gestiegen sind. Und wenn ich heute ein Kilo Kaffee für 50.000 Mark anbiete, muss ich es am nächsten Tag für 60.000 Mark verkaufen.
Wir machen einen Zeitsprung und widmen uns der in Wiesbaden gepflegten Erinnerungskultur. Axel Ulrich, Politikwissenschaftler, hat sich mit dem Widerstand gegen das NS-Regime befasst. Eine Lebensaufgabe. Er hat darüber geschrieben, geforscht und recherchiert.
Ich habe also ein Projekt nach dem anderen bearbeitet. Immer wieder war im Vordergrund, die Geschichte der Menschen festzuhalten. Die Menschen, die sich so sehr unterschieden haben von dem Mainstream in der Nazizeit, die also mit ihrer ganzen Existenz unter Beweis gestellt haben, es gab auch noch eine Verhaltensalternative als dieses schlimme Mitmachen, dieses Nicht-Wissen-Wollen, dieses Wegsehen und so weiter und so weiter. Leute, die Mut unter Beweis gestellt haben, Kopf und Kragen riskiert haben und also eigentlich, die wirklich ja mit Fug und Recht zu den besten deutschen Freiheitstraditionen gehören, die wir kennen. Und was haben wir dann gemacht? Dann haben wir uns halt eben in unserem Viertel umgehört. Ja, na, wer denn da noch aus der Zeit da? Kommunist, Sozialist, Sozialdemokrat, Gewerkschafter. Und so haben wir Kontakte aufgenommen. Und die Leute, die waren ganz überrascht, dass da jetzt irgendjemand ankam in den 70er Jahren und nach ihrer Geschichte fragte. Die Geschichte haben sie ja die ganze Zeit wie ein Geheimnis in sich bewahrt, weil keiner sie hören wollte. Und wenn man sie davon erzählen hörte, dann kam oft genug das Verdikt Landesverräter. Immer noch. Genauso wie wir als Schüler oder als Jugendliche von Erwachsenen ja mit dem netten Kommentar versehen worden sind, sowas wie euch hat man vergessen zu vergasen oder ihr gehört ins Arbeitslager oder ins KZ. Das war der Zeitgeist damals. Als Wiesbadener ist man natürlich dann also eben auch mit der Erforschung seiner eigenen Geschichte hier irgendwie konfrontiert gewesen. Und ein CDU-Mann hat damals sogar über mich dieses wunderbare Kompliment getätigt. Er ist zwar Sozialdemokrat, aber einer der akzeptablen Richtung.
Ja, das muss als großes Kompliment begriffen werden.
Also jedenfalls habe ich mich also schwer amüsiert darüber. Ja.
Axel Ulrich hat mit dem Widerstandsforscher Rolf Haber und dem Künstler Vollrat Kutscher im Rathaus eine Gedenkinstallation gestaltet. Für Demokratie. Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger im Widerstand gegen das NS-Regime. Ich empfehle einen Besuch. Von den Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg in Wiesbaden ist in der Blauen Stunde öfter die Rede gewesen. Hier soll ein Zitat von Filmregisseur Volker Schlöndorff, in Wiesbaden geboren, genügen, nämlich: Die Nachkriegsjahre brachten Kontakte mit den Amerikanern, deren zivilisatorische Errungenschaften wie Baseballhandschuhe, Hershey Chocolate und Butterfingers die Kinder begeisterten und ihnen neue Welten eröffneten. Und einen Amerikaner, der damals nach Wiesbaden kam und dann viele Jahre hier lebte, hören Sie jetzt. Bill Ramsey mit dem Wiesbadener Paul Kuhn zusammen, Fly Me to the Moon.